Backspin. Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Katha und heute probieren wir mal was ganz Neues aus. Und zwar habe ich meinen Gast heute bei mir im Backspin Büro zu Gast. Ich habe schon lange vor, ihm ein paar Fragen zu stellen und freue mich sehr, dass er da ist. Hallo Dazu, schön, dass du hier bist.
Einen guten Tag.
Ja, also wie gesagt, wir sind heute das erste Mal hier im Backspin-Büro, deswegen wenn ihr Knatschen hört oder sowas, dann sind das hier die alten Stühle, auf denen wir arbeiten.
Nicht meine Schuld.
Nee, ist es nicht. Nicht das ist Schuld auf jeden Fall und meine vielleicht zu teilen. Wie findest du es denn hier in meinen eigenen vier Wänden?
Ist der Hammer.
Wunderschön hier, ne?
Ist abgefahren.
Also ich finde eigentlich die Idee immer ganz schön, dass man sein Gegenüber angucken kann, während man miteinander redet. Das geht über Zoom auch. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man sich wirklich im gleichen Saal, wollte ich gerade sagen, im gleichen kleinen Zimmer gegenüber sitzt. Ich habe dir aber schon vor ein paar Jahren, wir kennen uns ja schon ein bisschen, gesagt, dass ich dich mal interviewen werde und freue mich deswegen, dass es jetzt mal dazu gekommen ist. Ich habe es predicted und here we are. Ich möchte auch direkt jetzt schon in die erste Frage reingehen. Und zwar möchte ich erstmal Happy Release sagen zu deiner letzten EP, die am 4. August schon ein bisschen länger her rausgekommen ist.
Wir wollten uns auch früher treffen eigentlich.
Genau, mal für die ZuhörerInnen. Wir hatten das eigentlich früher geplant. Dann ja. War ich krank, dann war Timo krank und dann haben wir es jetzt nochmal zwei Monate später versucht. Genau, deswegen Happy Release. Was würdest du sagen, wie war das Feedback bisher? Wie hast du das wahrgenommen?
Boah, also das Feedback ist gut, glaube ich. Also ich habe nichts Negatives gehört. Das ist schon mal, glaube ich, gut. Für ein Release irgendwie.
Kann man so sagen, ja.
Ist jetzt nicht so gelaufen wie das Album davor, aber das habe ich auch nicht erwartet. Ich habe Ewigkeiten keine Solo-Musik gemacht irgendwie nach dem Album. Ich habe nur irgendwie in meinen Psychosen irgendwelche Songs gemacht und dann lagen die alle rum. Mhm. Und dann habe ich sie aufgeteilt und der erste Teil davon ist die EP geworden. Ja. Und nur gutes Feedback. Ich habe nichts Schlechtes darüber gehört.
Aber ist das was Normales, was Schlechtes dazu zu hören? Also war das beim Album schon. War das anders?
Ja, klar.
Also ja, du sagst jetzt ja klar, aber also...
Ja, das Album war schon ein Hardcore-Thema, das eher noch nicht so publik war, glaube ich. Ich glaube, 2021 hat das so, oder auch die Jahre davor hat es ja so langsam gestartet, dass das okay war und normal war, auch darüber zu sprechen. Und ich glaube, mein Album war einfach... Ah, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch derjenige, vielleicht bin ich doch der Einzige, der irgendwas Negatives zu sieht. Also wenn ich das rückwirkend höre, gibt es einige Songs, die mir, wo ich selber denke, oh Timo, du bist schon ein kleiner Dulli. Also weil, ich glaube, auf Watch Me Burn sind sehr viele Ansichten von den Songs sehr toxisch, wenn man genau hinhört.
Okay, da gehen wir tatsächlich später auch nochmal kurz drauf ein. Ich finde es interessant, dass du das jetzt selber schon so sagst, aber ich wollte dich sowieso fragen, also du hast 21, hast du Watch Me Burn rausgebracht, dein erstes Soloalbum und das auch für dich und für deine Fans irgendwie als Selbsttherapie deklariert, die du da irgendwie durchgangen bist. Die EP ist ja jetzt aber trotzdem auch sehr nach innen und also zeigt auch dein Innenleben wieder, beschreibt im Grunde wieder ähnliche Thematiken. Wir gehen gleich nochmal ein bisschen deeper auf die EP ein, aber was unterscheidet sich für dich vom Gefühl jetzt zwischen dem Album und der EP? Jetzt hast du gerade schon angedeutet, dass es vielleicht ein bisschen anerkannter ist, 23 als 21, aber was gibt es da noch andere Themen?
Ja, ich meine, die Themen bleiben ja gleich bei mir. Ist ja nicht so, als hätte ich das erfunden und hätte da jetzt irgendwie eine Rolle gespielt auf dem Album, sondern es ist einfach komplett während einer, ich würde sagen, harten Psychose entstanden. Mhm. Und daher halt auch sehr, also wenn man, es ist so, ich bin so zwiegespalten dem Album gegenüber, weil es halt irgendwie schon sehr, sehr ich-bezogen ist. Ich gucke nicht auf die Menschen in meiner Umgebung, also es war halt schon wirklich, ich bin in meinem Kopf gefangen und erzähle, wie es sich anfühlt. Mhm. Und die neuen Sachen sind irgendwie mehr radikaler, geben wieder ein bisschen mehr einen Fick auf, so wie so ein bisschen mehr wie früher. Einfach so diese fickt euch alle Frechtags-Attitüde und die habe ich, glaube ich, davor ein bisschen verloren. Also ich war schon sehr, sehr in mich gekehrt und ich finde, das hört man schon raus.
Ja, kann ich tatsächlich auch ein bisschen unterschreiben. Ich finde aber vor allem, für mich emotionalste Song auf der EP, obwohl die anderen auch emotional sind, aber den finde ich nochmal besonders hart, weil du meiner Meinung nach auf einer bestimmten Ebene nochmal Einsichten zeigst, weil das ist für mich ein kleiner Storyteller fast schon, den du da hast. Und du hast ja auch selber gesagt, dass du den Song irgendwie in deinem Klinikaufenthalt geschrieben hast. Ich weiß gar nicht sogar, ob am ersten Tag, aber irgendwie hattest du in die Richtung mal was gesagt. Und dass der dir auch besonders wichtig ist. Deswegen jetzt die Frage dazu, das ist ja jetzt nicht auf die Fresse, beziehungsweise ist mir alles egal, sondern schon sehr, ja, sehr deep in dem Sinne, dass du so ehrlich klar formulierst, was irgendwie Sache war. Wie wichtig ist das dir, darauf einzugehen, dass das sozusagen in diesem Klinikaufenthalt entstanden ist? Also was macht das für dich so besonders?
Ich glaube, ich hätte den Song nie rausgebracht, wenn nicht das eingetreten wäre, was ich mit dem Song machen wollte, eigentlich, weil ich war ja auch in der Klinik, als noch Watch Me Burn rauskam. Und also nicht während des Releases, aber davor, die Zeit, als wir das die ganze Werbung gemacht haben, als das die Promophase war und so. Und ich habe ja, finde, nicht aus einer anderen Perspektive geschrieben, sondern eher so, ich musste zum ersten Mal Therapien machen in meinem Leben und musste mit Leuten darüber reden, was so vorgefallen ist, wie ich mich fühle, ne? Und dann habe ich halt überlegt, während ich so die ersten Tage noch nicht raus durfte, es war ja auch Corona, heißt, ich war eingeschlossen in meinem Klinikzimmer, habe den ganzen Tag lang nur geduscht und gefreestylt. Und da habe ich dann aus der Perspektive geschrieben, wie ich mir gut vorstellen könnte, Menschen zu erzählen, was passiert ist. Mhm. Ja, und das Interessante daran war halt, dass es halt funktioniert hat und ich irgendwann diese Sichtweise wirklich auch gesehen habe, da so reflektiert drüber reden kann, was vorgefallen ist, und dann konnte ich den Song auch veröffentlichen. Also dass das für mich der Wert darin ist, dass genau das passiert ist, was ich mit dem Song irgendwie mir selber einreden wollte. Und das hat gut funktioniert und war irgendwie eine gute Therapie. Also ich finde den auch nicht unbedingt deep. Also das ist ja, aber alle sagen das. Also ich nehme meine Songs aber auch nicht so deep wahr, wie sie sind. Also weil für mich ist es Realität alles, ne? Und dann ist so, okay, ist irgendwie normal.
Also mit deep meine ich jetzt auch, guck mal, wenn du in anderen Songs irgendwie über suizidale Gedanken sprichst oder sowas, ja, ne, dann ist das natürlich auch sehr deep. Aber mit deep meine ich jetzt persönlich, dass das erste Mal, du bist sowieso kein Phrasendrescher oder Metaphern-Vielbenutzer oder sowas. Du sagst ja schon immer so, wie es ist. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, dieses Storytelling-Element, so und so war das, das und das ist passiert, dann habe ich das und das gemacht, dann haben meine Freundinnen so und so darauf reagiert und sowas. Mhm. Das ist so eine sehr, ja, im Grunde genauso, wie du es deine Therapeutin zum Beispiel erzählen würdest. Also eine sehr...
Okay, können wir das Wort deep vielleicht durch intim austauschen?
Ja, total.
Okay, weil ich finde nicht, dass es unbedingt deep ist. Ich sag's dir nicht irgendwie auf einer krassen Ebene, das auf irgendeinem 14-jährigen Reddit stattfinden könnte. Ja. So Casper-like. Sondern einfach, ich erzähle dir kurz, was Sache ist. Also ich lasse einfach kurz tief blicken. Also dann, glaube ich, haben wir deep und intim irgendwie in einem.
Genau, das wollte ich damit sagen.
Sehr gut.
Das finde ich irgendwie in diesem Zusammenhang mit Klinikaufenthalt so wichtig, weil ich rede da auch ganz viel irgendwie immer mit FreundInnen, aber auch mit KünstlerInnen drüber, was Entstigmatisierung und sowas angeht. Mhm. Und ich persönlich durch mein persönliches Umfeld, weil meine Mutter viel in der Klinik war, diesen sehr bedrückenden, sehr, ja, also intensiven Raum beziehungsweise das Gebäude halt auch selber miterlebt habe. Und deswegen, ich finde es sehr schön, dass, da gehen wir auch noch später drauf ein, aber dass so in der Musikszene das Thema mentale Gesundheit und so jetzt ein bisschen mehr Anklang findet. Aber ich finde sowas wie, ich war in der Klinik und habe mich intensiv mit mir auseinandergesetzt, weil es sonst nicht weitergeht, und dass diese Zeit, in der man sich da drin befindet, so unfassbar intensiv halt einfach für einen selber ist, da wird weniger drüber geredet. Und deswegen, als ich das dann gehört habe von dir und du dazu noch diesen Disclaimer auf Instagram gemacht hast, hat das für mich sehr tief blicken lassen und ein Stück weit auch dazu geführt, dass ich das Gefühl habe, du entstigmatisierst damit solche intensiven Aufenthalte, die vielleicht viele irgendwie durchleben müssen.
Wenn ich das für irgendwelche Leute mache, dann ist das schön. Also dann ist das ein schöner Side-Effekt, aber für mich ist es nicht stigmatisiert. Für mich ist das, also ich sehe es einfach nicht so, ne? Also ich kann das schwer nachvollziehen. Ich finde gut, wenn Leute dadurch sehen, dass es vielleicht normaler ist und es auch Leute gibt, die eigentlich relativ gut durch ihr Leben kommen und trotzdem vielleicht sowas in Anspruch nehmen. Mhm. Auch wenn meine Musik manchmal das nicht so durchblicken lässt, dass ja eigentlich alles läuft. Ist schön. Also ist ein guter Side-Effekt. Mhm. Ich habe da keine Stigmas. Geht mal alle in Therapie. Ihr seid alle voll die Psychos, Mann.
Also, safe, sage ich in jedem einzelnen Interview von mir, dass jede Person Therapie verdient hat.
Ja, ja, sollen wir alle gehen. Guck dir die mal alle an, Mann. Das ist doch nicht mehr wahr, was hier passiert.
Aber jetzt mal ernsthaft. Also es ist irgendwie, ich finde es schön, dass du das nicht, oder was heißt schön, das ist, ich kann verstehen, dass das nicht der Hintergedanke von dir war. Aber ich habe das schon so wahrgenommen. Und auch wenn ich das anderen Leuten von mir gezeigt habe, ist es halt einfach, wenn du es so klar aussprichst, dann sagst du halt, ja, ey, ich habe das gemacht und mir hat das geholfen. Und eine Person, die denkt, oh mein Gott, Leute gehen nur in die Klinik, wenn sie irgendwie komplett verrückt geworden sind oder sowas. Weißt du, die sehen das dann halt vielleicht irgendwie anders.
Ja, ich will mal sehen, wie irgendjemand von der Mauer fällt, sich das Bein bricht und dann nicht zum Arzt geht. Und jemand sagt so, boah, richtig schwach, wenn du jetzt zum Arzt gehst, Bruder. Musst du echt zum Arzt, Loser.
Ja, trotzdem zur Arbeit.
Ah, come on, ja.
So schlimm,
ja, genau, Deutschland.
Ist halt leider echt so. Aber das ist auch so ein bisschen meine Aufgabe, finde ich. Da ein bisschen mehr einfach Licht drauf zu werfen.
Das und wenn man irgendwo seinen moralischen Kompass zeigen kann, dann ist doch gut. Go for it.
Deswegen habe ich mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, du sagst jetzt mit diesem Song jetzt vor allem, finde ich, du hast es runtergeschrieben, konntest es rausbringen, weil es dir was gebracht hat. Also du hast sozusagen den Effekt davon bekommen, beziehungsweise es ist dazu gekommen, dass du darüber reden kannst. Jetzt frage ich mich, hast du vielleicht in der Zeit, aber auch vielleicht in den letzten 2 Jahren, als du dich so intensiv mit dir auseinandergesetzt hast, Coping Skills entwickelt, außer Musik machen oder mit Koda spazieren gehen, wie du irgendwie aus Momenten rauskommst? Hast du da irgendwie einen Unterschied gemerkt zu den letzten Jahren?
Nein.
Nein?
Nein, nein, nein. Also keine Ahnung. Ich bin voll schlecht darin. Ich habe auch ich bin eigentlich gar kein Paradebeispiel dafür. Ich habe Tabletten verschrieben bekommen, ich habe die abgesetzt. Ich habe die nächsten Tabletten verschrieben bekommen, ich habe die wieder abgesetzt. Also ich glaube, ich bin so ein Paradebeispiel für, der Arzt muss dich eigentlich hassen, weil ich nichts tue, was die sagen. Ich würde lügen, wenn ich sage, okay, ich mache, also ich bin da perfekt, nichts von dem. Ich habe meine Skills nicht weiterentwickelt, gar nichts. Ich glaube, meine Skills sind immer noch dieselben wie die, als ich 12 war. Aber ich kann nicht jedem raten, zuzuhören. Aber ich bin da nicht unbedingt das Paradebeispiel für. Ich glaube, ich kann der Hörerschaft hier nichts mitgeben.
Okay, vielleicht bist du kein Paradebeispiel für die perfekte Umsetzung von den Tipps der ÄrztInnen, aber es ist ja trotzdem offensichtlich, dass es dir besser geht als, oder dass du auf jeden Fall, so wie du wirkst, stabiler bist als vor 2 Jahren, als es so intensiv und schlimm
ja,
war.
Ja,
so. Also irgendwas wird da ja hängen geblieben sein.
Ich kann dir nicht sagen, woran es lag. Also ich glaube einfach, das ist der intensive Kontakt mit sich selbst. Mhm. Und das mache ich ja nicht erst seit 2 Jahren. Also das Problem waren, glaube ich, auch einfach viel die Drogen noch dazu. Ich war ja nicht unbedingt der klügste Junge, was den Konsum von Drogen anging. Und das habe ich jetzt lass mich lügen. Ich könnte auf meine App gucken. Soll ich raufgucken?
Ja, machen wir.
Seit wann? Ich habe so eine heftige App über Sober sein. Aber Sober ist auch voll gelogen. Da steht Sober drauf. Aber
du merkst jetzt wahrscheinlich die härteren Geschichten.
Ja, ich kiffe halt noch, ich nehme nichts anderes mehr. Kiffen ist das Einzige, was ich mache. Seit 319 Tagen trinke ich keinen Alkohol mehr und keine chemischen Drogen.
Ja, siehst du.
Siehst du.
Das scheint ja schon mal ordentlich was gebracht zu haben.
Ist Oktober gerade?
Ja.
Ist sober Oktober.
Mhm. Ja, also für dich gerne. Ich bin da noch nicht so, stehe da noch nicht so gut davor.
Na, aber so, ich habe auch da. Ich würde keinem raten, zum Beispiel, ich habe über den Aufenthalt in der Klinik gar keine Drogen genommen, nichts, auch nicht gekifft. Und ich habe danach halt wieder angefangen, aber in Absprache tatsächlich mit meinem Arzt.
Erstens also, schaust du, was du machen kannst.
Ich habe nicht einfach wieder angefangen, das zu nehmen. Ich habe meinem Arzt gesagt, ja, ich fühle mich einfach gerade nicht besser, obwohl ich in Klinik war. Und der hat gesagt, ja, was waren denn so deine Sachen? Da habe ich gesagt, ja, ich glaube, meine Skills waren Kiffen. Und dann meinte er so, ja, bring dich das runter, bist du da immer noch so aggressiv, hast du immer noch Impulsstörungen, willst du dich blabla verletzen, whatever. Mhm. Und das war einfach nicht der Fall. Und dann hat er gesagt, ja, dann go for it.
Ich finde es ganz ehrlich voll wichtig, dass du das gerade sagst, weil ich das auch mit einer Person hatte, die sich immer geweigert hat, das dann nach dem Klinikaufenthalt zu erzählen und dann das in einem Ausmaß gemacht hat, was dann halt wieder triggernd war, was dann irgendwie dazu geführt hat, dass die Tabletten nicht genommen wurden, etc. pp. Mhm. Und dann irgendwann hat sie das eben auch verstanden, dass die Ärzte nicht dafür da sind, dass man verurteilt wird, sondern einfach wirklich versuchen, dass du zu Hause in deinem normalen Setting klarkommst. Und wenn du dann abends irgendwie, blöd gesagt, zum Einschlafen einen rauchen möchtest, dann ist das vielleicht auch besser, als es einfach auf Trotz dann irgendwie selber zu machen und es nicht zu erzählen. So, also
ja, ja.
Da ist die Absprache dann, glaube ich, einfach der bessere Weg, das so zu machen.
Ja, und die Munchies haben meinen Arsch gerettet. Also ich habe ja safe über die Klinikzeit, wie gesagt, nicht gebufft. So, und danach halt immer noch stark essgestört gewesen und magersüchtig und dachte mir, scheiße, ich kann einfach immer noch nichts essen. Es hat nichts gebracht. Und dann habe ich gedacht, ey, wenn ich kiff, habe ich Hunger. Dann
ist ja auch tatsächlich
funktioniert halt. Und dann muss ich mich selber austricksen.
Und in ein paar Monaten ist er sowieso legal hier in Deutschland, deswegen
mach ich das. Na, nee, da glaubst du doch selber nicht dran.
Du, ich habe letztens mit meinen Brüdern darüber geredet und die meinten so, ja, dann ist das, weil es gab ja diesen Gesetzesentwurf, der da irgendwie abgesegnet wurde oder so. Ich meinte also, ja, das vor in 1,5 Jahren wird das auch nichts, aber ich glaube, in Maßen könnte das irgendwie.
Okay, sag dein Guess, welcher Monat wann. Komm, damit du sagen kannst, ich hab's gesagt, wenn es passiert.
Ich glaube nächstes Jahr irgendwie so September.
Okay.
Aber dann halt nicht so, du darfst überall immer alles, aber so dieses, was ich glaube, der Vorschlag war ja, du darfst 30 Gramm an dir haben oder so.
Mhm, okay.
Und nur der, wo du es kaufst, das musst du irgendwie, jemand muss einen Verein eröffnen. Ach nee, selber anbauen darfst du ja auch, aber so jemand muss irgendwie einen Verein eröffnen und wenn du da Mitglied bist, dann darfst du da auch kaufen. Aber das, ich glaube, das war irgendwie das Problem von den PolitikerInnen, dass die gesagt haben, die wollen jetzt halt nicht, dass irgendwelche Leute sich damit Geld verdienen, dass sie halt irgendwie Drogen verkaufen, so ungefähr. Mhm. Und ein Verein umgeht.
Stimmt, passiert jetzt ja auch nicht.
Ja. Verein umgeht das irgendwie oder so. Ich habe das auch nicht so ganz verstanden, aber ich glaube, okay. Nächstes Jahr Herbst.
Das heißt September 2024, sagst du.
Ja.
Okay, ich sag, im März 2024 wird gesagt, dass es die nächsten 3 Jahre nicht passieren wird.
Ja, okay. Also, ne, es ist jetzt hier on air. Mhm. Ich bin gespannt, wer von uns beiden recht hat.
Okay.
Ich glaube, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich meine, mich betrifft sowieso nicht, aber ich drücke allen anderen die Daumen.
Mir ist das scheißegal.
Ja, man kommt ja auch anderweitig irgendwie an seine Dinger. So, jetzt nochmal weiter im Text hier.
Ja.
Ich habe mir das Alex Babian-Interview angeguckt und es sehr genossen. Ich fand das sehr schön, wie ehrlich und lange ihr da irgendwie gesprochen habt.
Mhm.
Und da hast du gesagt, beziehungsweise weiß man ja eigentlich auch über dich, dass so mit Little Peep und der ganzen Crowd drumherum, dass dich das total gepackt hat, weil das erste Mal so ehrlich mit einem bestimmten Sound diese, dumm gesagt, traurige Musik irgendwie nach vorne gebracht wurde.
Ja.
Wie nimmst du das jetzt heute wahr? Wir haben vorhin da schon kurz drüber geredet, dass es ja jetzt gerade so in verschiedenen Strömungen so diese, Anführungsstriche, Emo-Rap, sagen wir es mal so, schon ziemlich einen Hype bekommen hat. Hast du das Gefühl, dass in Anführungsstrichen wieder deine Nische damit salonfähig geworden ist, mit der ganzen Entwicklung in den letzten 1-2 Jahren?
Erzähl mir irgendwelche Namen. Ich habe gar keine Ahnung. Reden wir von Deutschrap?
Ja, Deutsch. Also wenn du jetzt.
Keine Ahnung, wer macht denn Deutschrap?
Naja, nimm zum Beispiel irgendwie Edo Saya. Das ist so ein Beispiel, der funktioniert auf Festivals in einer bestimmten Größe und
Ich habe keine Ahnung.
Okay, aber jetzt, ne?
Ich habe nichts gehört. Also ja, erzähl gerne.
Edo Saya zum Beispiel, der hat auch angefangen mit einem relativ rawen Shit. Dann ist er aber jetzt ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Aber das Thema, was er immer wieder bespricht, ist halt eben die Auseinandersetzung mit seinen ganzen Psychosen und dem ganzen Kram, irgendwie auch auf Drogen hängen bleiben und so weiter. Mhm. Und der hat eine relativ große, intense Followerschaft.
Mhm.
Deswegen, wenn du alleine nur ihn irgendwie als Beispiel nimmst, das ist jemand, der im Mainstream funktioniert, mit genau dem, was für dich sozusagen funktioniert hat, nur halt einfach in einer kleineren Nische. Deswegen, du hast die Frage jetzt quasi schon beantwortet, wenn du sagst, dass du davon nichts mitbekommen hast. Hätte ja sein können, dass in den letzten 2 Jahren mehr HörerInnen dazugekommen sind.
Na, ich glaube, ich mache was anderes. Also Edo Saya ist der früher über Kid kam, ne? Und so.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, was er jetzt macht. Ich kann da schwer was drüber sagen. Ich höre echt nicht viel Deutschrap.
Mhm.
Und wenn dann eher so die Leute aus meinem Umfeld irgendwie oder Freunde von denen, weil ich das dann von da aus mitkriege.
Mhm.
Aber ich glaube, er macht ja was anderes, oder? Er spricht ja, glaube ich, schon eine jüngere Hörerschaft an.
Er hat auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie jung deine Hörerschaft ist.
Ist aber nicht, Mann. Das sind also
schon so 18 bis 21.
Bro, wir sind nicht mehr 2009, wo das so 12-Jährige sind. Die sind, glaube ich, schon echt so alt, so ein bisschen so alt wie ich. Also zwischen Mitte 20 und dann Anfang 20. Und ich glaube, Edo Saya ist ja noch ein bisschen das jüngere Gerüst.
Mhm.
Was Sandys Poppen und so angeht. Es ist einfach, also es ist halt einfach, glaube ich, nicht so ganz meins. You know? Ich kann da schwer was zu sagen und ich kriege davon auch wenig mit.
Mhm.
Also ich habe nicht den Kontakt zu denen.
Aber du musst ja auch nicht unbedingt mit dem was zu tun haben, beziehungsweise eine Musik hören, um zu merken, dass da eine Offenheit zu gekommen ist. Also jetzt mal so als Beispiel.
Eine Offenheit mit Sicherheit. Ich will ja auch gar nicht schämen. Nicht, dass irgendwer denkt, ich möchte irgendwie schlecht reden.
Das ist einfach eine andere Sprache.
Ich weiß es einfach nicht genau. Also ich kenne den Namen, wenn das der von Kit ist. Deswegen habe ich gefragt. Ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß, dass ich war eine Zeit lang sehr gepisst, weil jeder auf diesen Hype aufgesprungen ist. Das ist aber nicht mehr jetzt gerade, weil jetzt macht's einfach jeder und es ist leider Gottes alles publik geworden, dass Leute denken, fucked up sein ist so die Meta-Ebene. Mhm. Okay, go for it, aber es war ja schon, als dann diese Lil Peep-Sache war und auch in Deutschland das dann ankam, dass es sehr, sehr romantisiert wurde. Und das ist das, was mich abgefuckt hat. Also eigentlich war ich eher sauer. Okay. Ich war eher sauer, dass diese, dass da so viel eine Zeit lang, also die letzten Jahre, dass es so verherrlicht wurde, dass es cool wäre, dass es edgy ist. So, und es ist nicht edgy, es ist einfach ein scheiß Problem. Ja. Was heißt Problem? Es ist bei natürlich keiner Person ein Problem. Es ist ein Problem, dass es nicht vernünftig angegangen wird und nicht gesehen wird in Deutschland. Aber ich war schon eher pissed. Und so, aber ich kann, hättest du irgendwelche aus Amerika gesagt, wäre ich, glaube ich, so ein bisschen näher dran. Ich bin nicht so gut in Deutschrap.
Nee, das ist auch fein. Bei mir geht's eher so in der Thematik darum, und da versuche ich häufiger drüber zu reden, wie das halt ist, wenn du in einer Nische bist. Und dadurch, dass, also Beispiel Grafi, so, ich habe letztes Jahr mit ihm gesprochen und habe ihn auch gefragt, wenn einfach so dieser Kosmos Deutschrap, der vorher so geballt war und du musst irgendwie so und so rappen und du darfst auf gar keinen Fall darüber reden und so hart sein, keine Ahnung, so diese ganzen dummen Klischees, wenn das einfach durch diese ganzen Strömungen so aufgebrochen wird und es halt auch einfach cooler geworden ist, dass du beispielsweise mal irgendwie eine E-Gitarre reinpackst oder dass du über deine Gefühle redest oder sowas, dann musst du dich ja nicht mit der Musik von den anderen identifizieren, aber es macht auf jeden Fall den Raum auf. Und ein Künstler, eine Künstlerin, die vorher vielleicht irgendwie in Anführungsstrichen darunter gelitten hat, dass das so nischig war und dass das halt nicht so eingeordnet wurde in den Mainstream, in Anführungsstrichen, kann man ja davon profitieren, theoretisch, dass die Offenheit halt einfach dafür da ist. Also, dass es nicht mehr heißt, Rap muss so und so, sondern das geht jetzt gerade sowieso in alle möglichen Sphären irgendwie raus.
Ja, ich glaube, der Sound ist auch neu. Du kannst machen, was du willst eigentlich. Aber ich weiß ja auch nicht, was Mainstream ist. Katja, du stellst so Fragen, über die ich doch gar nicht Bescheid weiß. Ich weiß doch gar nicht, was so Mainstream ist. Also ich kann es dir wirklich, das ist richtig schwierig für mich, wenn du so Musikpresse-Sachen zu Fragen stellst, weil ich weiß das alles gar nicht.
Aber musst du, finde ich, ja auch nicht.
Also die Leute, die ich höre auf Spotify, also das klingt auch immer so, als würde ich jetzt der Edgelord sein wollen. Aber die Leute, die ich höre, sind irgendwo verteilt aus Amerika und haben dann so 9000 monatliche Hörer und haben viel zu viele Glitches in ihrer Musik und alles klingt nach mit gepitchten Stimmen. Ist einfach nur geisteskrank. Ich habe keine Ahnung, was in Deutschland im Mainstream ist. Ich dachte, Kollege ist immer noch Mainstream in Deutschland. Sag ehrlich, ist es Mainstream in Deutschland?
Das Ding ist, Mainstream war jetzt auch das falsch gewählte Wort.
Das ist schon genau das Richtige. Du sagst, sie kommen Mainstream an und ja, das funktioniert ja.
Also mit Mainstream meine ich gehe jetzt irgendwie bei mir in Kiel auf eine Hip-Hop-Party und das sind die Songs, die laufen, die mir halt schlechte Laune
machen. Ich dachte, da spielt man Haftbefehl und 102 Boys auf solchen Partys in Kiel.
Ja, das ist halt auch schon wieder im Mainstream. So 102 Boys waren vor 3 Jahren auch anders. Die wären da nicht im Club gelaufen, jetzt aber schon. So, Haftbefehl ist nochmal eine andere Geschichte.
So eine scheiß Lüge, deren Biersong ist doch schon locker 3 Jahre alt.
Ja gut, dann vielleicht vor Bier. I don't know. Aber so, ich will diese Debatten mit dir jetzt auch eigentlich gar nicht aufmachen, aber Deutschrap ist ja salonfähiger geworden.
Insgesamt einfach, so. Ja. Rap ist einfach das größte fucking Musikgenre, das es gibt und es ist lächerlich. So. Also ja, also Deutsche, wir können gerne, wenn du möchtest, die nächste Stunde über Deutschrap memen. Also
aber hast du ja eigentlich schon immer.
Ja, ich finde die auch alle lustig.
Also deswegen erübrigt sich meine Frage von später, ob du jetzt momentan Deutschrap hörst, komplett.
Aber frag die nachher nochmal einfach.
aber um die Frage nochmal in eine andere Richtung zu münzen, weil ich will da auf was hinaus.
Mhm.
So, du hast im gleichen Gespräch mit Alex darüber geredet, dass du dir früher, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte mit deiner VBT, Zeit.
Ach du Scheiße, jetzt schreibt ihr wieder VBT einen Titel, dann habe ich mir gefühlt.
Nein, überhaupt nicht. Okay. Mich juckt das gar nicht. Du hast ja die alten Videos gezeigt. Ich war da überhaupt nicht so drin.
Okay.
Dass du dir damit früher eine Community erschaffen hast, die, Zitat, es geil findet zu mobben. So. Und du hast ja jetzt aber eigentlich eine komplett andere Hörerschaft dir schon früher rangeholt mit der Musik, die du machst. Jetzt ist es so, dass du meiner Meinung nach noch mehr dein Instagram-Account und auch dein TikTok-Account und sowas dazu nutzt, auch auf so Missstände hinzuweisen und so ein Kram. Das ist mir vorher nicht so aufgefallen. Und deswegen jetzt die Frage, bei Alex ging es darum, mit dem Watch Me Burn-Album, vielleicht andere HörerInnen von früher, die waren so, okay, VBT-Team ist das jetzt gar nicht mehr, finde ich scheiße, fuck you. Die hast du vielleicht jetzt irgendwie alle entweder umgestimmt oder sie folgen dir nicht mehr. Damit hast du jetzt eine Community erschaffen, die weiß, Timo redet über seine Gefühle und das ist irgendwie tiefgründig und tief einblickend. Und jetzt hast du sozusagen für mich nochmal eine Schippe draufgelegt, indem du ja einfach ab und zu Postings zu Antirassismus machst oder dich gegen Sexismus aussprichst oder sowas. Wie ist da so die Reaktion aus deiner Community? Ist dir da was aufgefallen?
Ich glaube, seit dem letzten Album ist das einfach... Da ist gar kein Hate mehr. Also keine Ahnung. Ich glaube einfach wenn irgendwer böses Blut verspürt in meinen Followern, dann soll er doch gehen. Also das ist, ist alles cool. Also gar kein, eigentlich kriege ich kein Hate mehr. Tatsächlich ist auch lustig, auch wenn Leute auf TikTok, so, ich habe das ja früher nie genutzt und ich mache da jetzt ja auch sehr rar irgendwas. Aber wenn dann Leute da kommen, die mich von früher kennen, dann kriege ich eher Zuspruch.
Okay.
Ja.
Also was sehr nice ist eigentlich.
Ja, voll, aber das ist auch einfach, irgendwie ist es ja kein... Die Musik hat sich halt auch wieder gedreht. Also sehen wir, Unfollow Me ist so ein Rumgesuhle in meinen Problemen. Dann Watch Me Burn ist dieses, ich heule nochmal ganz, 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 ganz viel über meine Probleme. Die halt auch irgendwie, wo man dann denkt, boah, halt einfach dein Maul. So, denk mal über die andere Seite nach, die du da gerade besingst. So, keine Ahnung. Und das ist es einfach nicht mehr. Ich glaube, wenn dann solche Songs kommen wie Finde nicht oder so. Finde nicht hat einen Vibe, das ist tanzbar, da kann man sich zu bewegen. Mhm. Man kann es mitsingen. Und wenn man es mitsingt, muss man sich nicht grundlegend schlecht fühlen, weil es nicht direkt diesen melodramatischen Vibe hat. Und ich glaube, das ist einfach der große Unterschied. Ich heule dich nicht mehr voll. Stell dir vor, du siehst mich nach Jahren irgendwo und dann sitzt da plötzlich über den die Leute früher schon gesagt haben, boah, der Drogenjunkie wird so abkacken. Und dann sitzt da jemand und sagt so, ich bin so traurig und ich rauche lieber mein Haze, als dass ich mich von der Couch bewege. Dann ist es so, come on, du Loser. Ich hab dir genau das gesagt. Also ich hab ja schon... Ja. Sind wir ehrlich, wenn man so die Deutschen oder generell die Menschen sieht, dann ist es schon klar, worauf die hinausgehen und dass sie dann eher kommen und mich anpissen. Ja. Und das ist es einfach nicht mehr.
Okay, ja, voll.
Und ich glaube auch, die Leute haben gecheckt, dass ich damit irgendwie nicht mehr anzugreifen bin. Mhm. Es hat mich eine Zeit lang sehr krass getroffen, weißt du? Und das hat funktioniert. Ich wurde einfach getriggert, weil ich halt selber irgendwie psychotisch war und habe mich von den Kleinsten, es war ja nicht mal viel, aber es wirkte auf mich einfach todesviel, weil, wie man ja immer schon gesagt hat, 1000 gute Kommentare, der eine Kleine, der ein bisschen an dir kritisiert, ist der dich fickt. Ja. So, und das war es einfach. Ich war einfach ein sehr, sehr kaputter Junge, wo irgendwo ein paar Leute dann von außen noch ein paar Ziegelsteine an meine Glasfassade geworfen haben und dann bin ich irgendwann kaputt gegangen.
Ja, also sehe ich voll. Das Ding ist nur, ich finde aus eigener Erfahrung, wenn man so anfängt, sich außerhalb von sich selbst für Sachen einzusetzen, beziehungsweise da auch mal irgendwie den Fuß in die Tür zu stellen und zu sagen, nee, warte mal kurz, da müssen wir jetzt kurz mal drüber reden oder ich fange jetzt an zu gendern und das ist mein Ding und mir ist das wichtig und so und du musst nicht, aber ich mach das. Trifft es trotzdem auch auf Leute manchmal, also die triggert das dann irgendwie auf eine Art und Weise, weißt du? Und dann denke ich mir, na klar, ist das dein Problem, aber ich habe mich jetzt halt gefragt, weil du das halt neuerdings machst. So,
siehst, warum sagst du neuerdings? Ich mache also, das tatsächlich seit 2020.
Meine ich gendern. Ich meine
nee,
jetzt
nee, auch,
so, dass du Triggerwarnungen in deine Videos reinpackst. Und
auch seit 2020. Also, wir haben schon eine Triggerwarnung bei Blue Eyes drin. Okay. Also das ist alles schon sehr lange. Das ist krass, dass es dir jetzt erst auffällt. Weil auch, ich glaube, ich habe 2020 angefangen, mich für so Feminismus einzusetzen, für gegen Sexismus, gegen Rassismus. Ich bin auf diverse Demos gegangen.
Die Zeit meine ich. Ich meine auch genau jetzt
die letzten 3 Jahre. Okay, ja, gut. Ja, das ist schon noch häufiger vorgekommen. Aber das ist, glaube ich, auch, weil ich mit Leuten zusammen war, die das sehr interessiert hat, außerhalb von meinem Freundeskreis. So ein paar neue Leute, die mir gesagt haben, ey, Bulli, cool, dass du vegetarisch bist, was hältst du davon, vegan zu werden? Und überleg doch mal das und denk mal über deine Rollen nach und so. Und ich war so, okay, ja, ich bin eigentlich schon ein ganz schönes Arschloch. Und dachte mir, ja, das muss ich auch noch ändern. Also es gibt einfach, ich dachte, es gibt viel Arbeit an mir und das habe ich einfach durchgezogen. So, dass ich für jeden einfach, dass ich mit allem cool bin.
Ja.
Also Toleranz für jeden, ich will, dass niemand verletzt wird. Mir ist das, weil es ist so einfach. Es ist so einfach, einfach ganz normal und cool durch die Welt zu gehen.
Ja,
und die Menschen sind so scheiß egoistisch, dann seid doch da auch egoistisch, dann seid doch einfach nur für euch. Weil ihr stört keinen, wenn ihr einfach eure Fresse haltet und in eurer Welt bleibt. So. Ja. Es ist nicht so schwer, weißt du? Und es ist auch nicht so schwer, das Ganze zu verstehen. Und ich verstehe halt, hab halt vieles einfach nicht verstanden. So. Auch auf Twitter. Hab ich das überhaupt gepostet oder nur in meinen Entwürfen? Keine Ahnung. Aber so dieses, so wie, ich check einfach Männer nicht mehr, weißt du? So, das ist, ich check nicht, wie man sich zum Beispiel, hast du den Barbie-Film geguckt?
Ja.
Wie kann man sich denn davon triggern lassen als Mann? Bro, das ist der geilste Scheiß der Welt. Die sagen einfach nur, Männer sind sensibel und Männer wollen eigentlich nur in den Arm genommen werden und dass man ihnen Zuspruch gibt. Ja, verdammt, das ist doch genau das, was ich will, so, weißt du? Ja, ja, behandle mich also, als wäre ich ein kleiner Junge und weißt du, nimm mich auf den Arm und erklär mir die Welt, wenn du es kannst, so. Ja. Egal, wer du bist. Aber ja, nimm mich bei der Hand, so. Warum muss ich dann der große Krieger sein? Ich bin nicht fucking Atreu und kann Phantasien retten, so. Ja. Ich bitte euch, so, dann sitzen die da und regen sich auf, weißt du, dass dein Ken als schwach dargestellt wird. Ist es so, come on, ich check's alles nicht mehr.
Total, ich bin da total bei dir. Und das Ding ist, ich habe witzigerweise aufgeschrieben, wie du für dich wie du dich mit deiner Männlichkeit auseinandersetzt, nämlich genau mit diesem Ding. Und das meiner Meinung nach genau richtig. Also ich bin da voll bei dir und in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis sieht das auch Gott sei Dank jeder genau so. Aber wenn du dann eben auch in die Kommentarspalten gehst oder unter so eine Filme in die Kritiken oder so, gibt es sehr viele, die es halt nicht so sehen. Und dann
man sollte nicht mehr in die Kommentare gehen.
Ja.
Das ist auch so schlimm, wenn man irgendwie in so einer Bubble drin ist und dann rutschst du plötzlich einmal raus und dann checkst du Sachen ab und denkst dir so, fuck, es ist einfach nicht so, wie es in meinem Umfeld ist. So, weil man redet sich ja immer alles schön. Ja, es wird schon. Und ich merke ja in meinem Umfeld, es wird ja. Alle reden nur noch so und so. Ja, fuck, weil ich mich nur noch mit solchen Leuten umgebe. Und das von mir wegdrücke, so, diese Welt ist so geisteskrank. Also das ist wirklich einfach alles geisteskrank. Ich verstehe nichts mehr. Ich bin auch der Überzeugung, ist nicht mehr real hier, oder? Das kann nicht echt sein, Mann.
Aber das Ding ist,
Wie lange war Truman in seinem Ding drin? Also wann wird mir gesagt, dass hier überall scheiß Kameras sind?
Ach, klar, oder so, keine Ahnung.
Nee, der war länger.
Ich hab den Film nie geguckt.
Du hast ihn nie geguckt?
Nein.
Oh Gott, Mann.
I'm sorry.
Ja.
Ich kenne die Referenz und ich weiß, worum es geht.
Ja, okay.
Aber ich hab's leider nicht geguckt.
Ja, aber irgendwann wird der Scheiß hier aufgelöst und dann komme ich hier hoffentlich raus, Mann.
Das Ding ist,
langsam nervt's.
Ich finde aber halt, um da jetzt eine kleine Ernsthaftigkeit noch reinzubringen, du sagst so, ja, es ist in meiner Bubble und ich bin hier unterwegs und so ist es bei mir auch. Aber sobald du halt in die Öffentlichkeit trittst und sagst, ich drück mich jetzt so aus und das ist mir jetzt wichtig und so, du kannst dich mal verpissen mit deiner Aussage, hast du ja schon eine weitere Rolle damit erfüllt, was ich persönlich halt super finde. So. Und das siehst du nicht bei jedem Künstler, jeder Künstlerin. Es muss auch nicht unbedingt vielleicht immer jeder der Messias sein, aber ich möchte es trotzdem acknowledgen, wenn ich das halt einfach bei KünstlerInnen sehe, deren Musik ich gerne mag und dann auch noch sehe, hey, auf Social Media ist es irgendwie nicht so, dass ich mir einen Kopf fassen möchte, sondern vielleicht lernt man da sogar noch mal ein bisschen was draus.
Jetzt meine Frage an dich.
Ja.
Ich kenne Leute, die auf Social Media so tun, als würden sie sich dafür einsetzen.
Mhm.
Aber eigentlich weiß ich, dass die verkappt ganz schön sexistische Bastarde sind.
Ja.
Und auch einen Scheiß drauf geben, was um sie rum passiert und jeder Mensch ist eigentlich egal. Wie stehst du dazu? Findest du, es ist, also meinst du, du musst diese Rolle auch spielen, wenn du in der Öffentlichkeit bist? Oder findest du, diese Person sollte dann lieber offensiv sagen, was sie denkt? Weil das ist so, ich finde, also das fuckt mich halt ganz oft ab. So, weil ich alles, was ich irgendwie nach außen trage, ist schon meine Meinung, glaube ich. Hoffe ich.
Ja.
Mittlerweile auch viel bedachter als früher.
Ja.
Aber ich denke immer so, es gibt so viele, die spielen die Scheiße gerade nur. Und das macht mich so wütend. Aber das so innen drin.
Mhm.
Weißt du, ich habe das Gefühl, ich muss da was sagen, aber ich kann nicht sagen, weil das ja auch irgendwo Menschen aus meinem Umfeld sind.
Ich würde den Unterschied da drin ziehen. Ich finde per se, wenn du eine große Zuhörerinnenschaft hast, ist es erstmal gut, richtige Sachen zu sagen. So.
Aber du spielst denen das ja vor.
Ja, warte kurz. Für das Momentum, dass du diese Plattform dafür nutzt. Weil es kann sein, dass sie dann 100.000 FollowerInnen zuhören und sagen, ach so, das ist jetzt das Richtige. So, das heißt, da hast du deine Aufgabe in dem Moment erfüllt. Ich finde, es ist recht schnell für Leute, die das wirklich verinnerlicht haben, in einem Austausch oder in mehr als nur einer Instagram-Story, die gepostet wird, klar, ob die Person das ernst meint oder nicht. Und dann ist es so, also ich finde schon, im Gespräch hörst du das raus, ob jemand das wirklich denkt oder ob er das jetzt einfach nur gerade sagt.
Die gesamte Hörerschaft von der Person, die ich, by the way, im Kopf hat, geht davon aus, dass dieser Mann stark links ist.
Ich merke mir mal kurz, ich glaube, ich weiß sogar, wen du meinst.
Aha. Aber nichts daran, was da passiert ist, stark links. Nichts daran. Es geht eher in eine andere Richtung.
Naja, also dann, es geht ja um die Frage, will ich den Menschen mögen oder finde ich wichtig, was in der Öffentlichkeit passiert.
Leute göttern, vergöttern diesen Mann.
Es geht ja darum, was er in der Öffentlichkeit macht. Und dann ist es ja für die ZuhörerInnen, die wissen das ja nicht.
Wenn er von der Bühne geht und sagt, dass die erste Reihe alles Missgeburten sind, weil die Idioten gerade schwitzend in einem Raum stehen und er hier im Backstage sitzt, was hältst du davon?
Ja, nickt. Aber das meine ich ja, dann ist er in der Öffentlichkeit und zeigt schon direkt, dass er es halt nicht verinnerlicht hat. Aber für diesen Social-Media-Kontext. Okay. Dann lieber so, als 18-jährigen Kiddies zu erzählen, dass man lieber rechts sein soll. Also,
weil okay. Ich sehe schon.
Da ist der Impact halt einfach ein anderer.
Okay.
So.
Aha.
Okay, jetzt hier vor auf dem heißen Stuhl gesetzt worden.
Ja, voll. Wir finden die Diskussion.
Ist ja auch gut, aber also ich finde, man schaut halt, weil ganz ehrlich, ich muss auch dazu sagen, dieser ganze Prozess, den ich immer noch durchgehe, auch bei mir seit 2020 ungefähr, als ich die Zeit hatte, mich da so richtig intensiv mit auseinanderzusetzen, mit meinen eigenen Fehlern, mit meinen eigenen Rassismen, Sexismen auch, alles Mögliche, was da irgendwie reinsteht. Das ist ja ein laufender Prozess. Und das siehst du jemandem an, beziehungsweise das hörst du relativ schnell, ob diese Person in diesem Prozess sich immer noch befindet oder ob sie einfach nur Plattitüden aufgeschnappt hat und weiß, dass man das jetzt gerade mal so sagt und mir das entgegenfeuert. Aber das ist so schnell, ist das entkräftet. Das ist so schnell. Also ich merke das auch in meinem Umfeld ganz oft, wenn Leute dann sagen, natürlich bin ich nicht rassistisch, natürlich bin ich nicht sexistisch. Ja, aber dann unterhältst du dich mal über eine Thematik, ob du jetzt gerade den und den Ausländer, dem das gerade unterstellt hast. Und dann wissen wir schon beide, dass du noch nicht so weit bist. Also das ist, finde ich, in Gesprächen kommt das relativ schnell eigentlich raus. So, wenn du halt wirklich Bock hast, dich damit auseinanderzusetzen.
Keine Ahnung, ich glaube auch viele wollen sich damit nicht richtig auseinandersetzen. Ich habe es halt über Jahre gemacht. Ich habe meine Facharbeit darüber geschrieben, also über Vorurteilsbewusstsein und so ein Scheiß. Mhm. Also weiß ich nicht. Ich verstehe insgesamt nicht, warum Menschen so wenig nachdenken. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
Das ist nochmal ein anderes Thema. So, wie viel Deutschrap hörst du?
Ich höre nicht viel Deutschrap, überwiegend Edo Saya, jetzt wo du es gesagt hast, natürlich, ist mir sofort wieder im Kopf. Nein, Quatsch, ich höre nicht so viel Deutschrap. Ich kenne echt nicht viel. Ich glaube, wenn du jetzt Namen aufzählen würdest, würde ich die schon mal gehört haben, aber ich kann die Musik nicht unbedingt zuordnen. Schmeiß mal ein paar Namen in den Raum, was in Deutschrap gerade aktuell ist.
Oh Gott.
Bro, du bist Backspin-Mitarbeiterin, du musst sowas wissen.
Ja, aber nicht, weil das jetzt gerade aktuell ist, sondern ich höre ja die Musik, die ich höre.
Schmeiß einfach rein, ich sag dir, ob ich kenne.
Ja, die kennst du alle, das weiß ich. Das, also ich hätte jetzt Dizzy gesagt, ich hätte jetzt...
Das kenn ich nicht.
Dizzy, ja. ich bin nie on the spot.
Wen feiere
ich denn? Das ist schwierig. Weibliches Game auf jeden Fall total. Da bin ich voll bei Juno, mag ich sehr gerne. Dann, ich gucke jetzt kurz auf mein Handy.
Guck schnell nach.
Ja.
Das wird peinlich. Ich könnte dir ein paar sagen, denen ich folge, wenn du von weiblichen Künstlern redest.
Ja, erzähl mal.
Ich folge zum Beispiel Maribu.
Ja, sehr gut. Sowieso Flinterart.
Carrie folge ich.
Ja, sehr gut. Dann habe ich hier so Cass mag ich, Mauli, den Scheiß, den er gerade macht, mag ich tatsächlich auch ganz gerne.
Okay, da bin ich wieder ein bisschen raus. Da mag ich ja lieber den Frechtag-Shit. Ja. Also ich bin ja eher auf Mauli beleidigt, so ein paar Leute.
Ja, da Modus. Seid ihr euch ja auch beide ein bisschen ähnlich, muss man sagen.
Tatsächlich, ihr auch, dass er jetzt
sehr viele Parallelen irgendwie.
Weird Shit, weil ich das auch mal gedacht habe. Ich dachte, früher haben wir immer rumgemuckt und so und das auch lieben gerne. Ich trete ja jetzt auch gerne noch auf Füße. Und dann ist er irgendwann auch ein bisschen emotionaler geworden, gefühlsmäßiger. Ja, fand ich gut. Fand ich gut.
So, jetzt kann ich dir aber sagen, was der Shit ist im deutschen Cosmos Soli. Sagt dir das was?
Nee, Mann.
Da kannst du mal reinhören, dann bin ich gespannt, ob du damit was anfangen kannst oder nicht.
Mhm.
Weil der ist so in KritikerInnenkreisen sowieso schon lange irgendwie Thema, seit 2 Jahren oder so.
Ich glaube, ich habe den mal gesehen, der hatte so eine Brille auf, dann hat er so ein bisschen rumgekreischt und ich fand es ganz schrecklich. Okay. Aber
das ist jetzt gerade so,
oder ist nur, was letztes ich dachte.
Jahr Kimo, Uchi Kimo mit seinem Album.
Das ja, aber Kimo flowt auch krass. Also Kimo ist ein krasser Rapper.
Ja.
So,
ja,
das ist halt, also so, wenn man heftig rappt und eine eigene Art zu flowen hat, begeistert mich das schon mehr, als wenn der 50. Autotune-Künstler kommt, der irgendwie genauso klingt wie wer anders. Ja, I don't get it. Und das Schlimme ist auch, dass ich irgendwie... Also es wird ja schon überwiegend gerippt. Der deutsche Sound ist ja nie was komplett Eigenes. Und da fand ich Kimo schon herausstechend. Mhm. Weil das gab's auch nicht unbedingt in anderen Ländern. Ne? Das war sehr Boom-Bap-mäßig gehalten, alles sehr dreckig und so. Das hast du nirgendwo anders gehabt, vielleicht noch ein bisschen im französischen Untergrund. Aber diese ganze andere Mucke, glaube ich, die so die ich immer wieder aus meinem Release-Radar lösche, klingt alles wie abgekupfert von irgendwo. Mhm. Gar nicht mal, weil die Melodien geklaut sind. Da habe ich mich mit abgefunden, dass keiner mehr eigene Musik macht. Aber
die Interpretation davon meinst du? Dass die auch nichts können dann oder was?
Das klingt halt einfach wie abgekupfert und als hätten die einmal auf YouTube nach einem Juice World Template gesucht für Fruity Loops und hätten
das
da einfach reingerappt.
Das ist gerade so ein Thema, wo ich mich immer hochfahre und wo KollegInnen von mir immer sagen, so Tilma ist jetzt halt gerade modern. Das ist jetzt tatsächlich ja auch einfach die Hooks aus so Songs, wo ich denke, dass ich damit groß... Also es ist ja noch nicht mal 80er, 90er oder sowas, dass man denkt, man hätte das schon vergessen, sondern das sind Songs vor 10 Jahren und es ist einfach die komplett gleiche Melodie, meistens sogar der Text einfach nur übersetzt.
Ja, ja.
Und ich sitze und denke mir so...
Der größte Song von BHZ ist geklaut.
Und ich denke so, okay, ich verstehe, also ne, Deutschrap ist eine Sample oder Rap ist eine Sample-Kultur, aber ne, hä? Da ist ja gar nichts mehr irgendwie dabei.
So, ich ist lustig, ich habe mal eine Zeit lang unter meinen Freunden in so WhatsApp-Gruppen Leute ausgecallt und das ist halt so schon sehr, sehr viele. Timo hat sehr viele Zusammenschnitte gemacht von Songs, die geklaut sind. Wir haben uns sehr drüber lustig gemacht. Aber ich kann da niemanden jetzt irgendwie so für shame. Wir haben es auch gemacht. Unsere Tour-Songs sind auch alles irgendwelche 90er-Techno-Songs, die wir kurz nochmal nachinterpretiert haben. Ich glaube, der Song Suicide mit MXPM Private Paul ist von Ready or Not. Mhm. Also ich habe das selber gemacht.
Und Watch Me Burn Caillou auch.
Ja, stimmt. Das ist ja komplett einfach. Da habe ich ja auch den Text.
Das ist ein Joke, weil es ein Intro ist. Wenn
wir es Hardcore nehmen, ist es genau das. Ich mache ja nichts. Also Leute, die Caillou nicht kennen, könnten auch denken, dass das Original ist. So. Und das ist ja auch das, was die sich erhoffen. Mhm. Die erhoffen sich, dass die 11-Jährigen vor 6 Jahren nicht mitbekommen haben, dass das 36 Grad und es wird noch heißer, ein Riesenhit war so.
Ja.
Und jetzt einfach dann irgend so ein kleiner 14-jähriger Dulli das in Fruity Loops gesampelt hat. So.
Mhm.
Es ist, I don't know, also macht euer Ding. Aber es ist, du ich habe mich irgendwann damit abgefunden, dass mir das eigentlich egal sein sollte.
Mhm.
Aber Menschen müssen sich bewusst sein, dass wenn sie das tun, ich die für Arschlöcher halte. Das ist genau das. Du darfst ja auch eine andere Meinung haben als ich. So oft kommen Leute und wollen sich vor mir rechtfertigen.
Mhm.
Es gibt nichts zu rechtfertigen. Du darfst deine Meinung ja haben. Niemand möchte dich irgendwie umerziehen.
Mhm.
Aber komm klar damit, wenn ich dich dann für ein Arschloch halte. Ganz einfach.
Hast du schon gesagt. Also ist aber, glaube ich, wenn man... ich wollte gerade emotionaler Mensch sagen, aber das ist ja nichts Negatives konnotiertes eigentlich. Also ich persönlich bin ja manchmal sehr aufbrausend und dann bin ich auch, gebe ich der Person in der Diskussion vielleicht manchmal das Gefühl, dass sie kein Recht auf ihre Meinung hat, was eigentlich Quatsch ist. Also wenn in meiner perfekten Welt in einer Diskussion wäre ich komplett selbst mit einem Nazi auf Augenhöhe und würde mit dem diskutieren, weil mich interessieren würde, wie zum Teufel man auf diese Idee kommen kann, für das Gespräch jetzt in dem Moment.
Mhm.
Aber es fährt mich halt immer so hoch und dann hat mein Bruder mich mal ausgecallt und meinte so, du brauchst dich nicht wundern, warum die Leute sich das von dir nicht anhören wollen, weil du denen das Gefühl gibst, du stehst über ihnen, weil deine Meinung besser ist als deren.
Aha.
So, da arbeite ich jetzt gerade dran. Aber es ist halt nicht immer so einfach, das so zu machen.
Das stimmt.
Aber es sollte eigentlich möglich sein.
Sollen alle einfach ihre Meinung haben,
ja.
Sind dann halt einfach Bastarde.
Ist so. Jetzt sind wir aber gerade bei Musik, deswegen möchte ich mal hier feststellen, dass du sehr viel Musik hörst, die man nicht so kennt. Dass das ja so ein bisschen dein Ding ist. Hast du Bock, ein paar Empfehlungen auszusprechen?
Egal, nie im Leben. Ich habe richtige Drecksgesellschaft. Ich habe das Verrückte. Ich darf das niemals jemandem sagen. Ich habe früher ein paar Freunden von mir halt Lil Peep empfohlen.
Mhm.
Und da hatte er 5000 Follower auf fucking Soundcloud. Und dann danach, zack, ist der aufgegangen. Und ich habe es nicht mal mitbekommen, weil es mir ja so egal ist, was in so einem Mainstream passiert. Und irgendwann habe ich den auf einem fucking Magazin für irgendeine Modeschau gesehen in Frankreich und dachte mir, das ist doch nicht euer Ernst. Ihr kriegt gar nichts von mir.
Okay, dann gebe ich dir jetzt mal hier.
Guck den Leuten, denen ich folge. Es gibt da nicht viele. Ich folge nicht vielen Musikern.
Dann darfst du jetzt gerne deine KollegInnen, mit denen du zusammenarbeitest oder anderweitig auch im deutschen Kosmos, einmal darfst du denen mal einen Shoutout geben, wenn du Bock hast.
Ich kann Shoutout geben an AT, an Autarky und dann Laserpistole erstmal dafür, dass wir am Samstag hoffentlich die Indra zerlegen. Heißt das die Indra, das Indra? Ich bin immer noch.
Das Indra.
Ich sag auch immer in die Indra. Kommt in die Indra. Warum auch immer? Ich bin nicht ganz vertraut mit dem Pronomen der Indra. genau, die auf jeden Fall. Dann in der nächsten Zeit auch Auftritte von Johnny mit seinem Trimix-Ding, mit Hauke zusammen. Holt euch für all die ganzen Sachen auf Dingsens. Wie heißt das?
Tickets.
Ja, Mann, genau das. Und ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht, mit wem ich sonst zusammen. Ich sitze den ganzen Tag kiffend auf der Couch und ab und zu mache ich Musik. Gibt es noch wen, der gerade im sehr, sehr nahen Umfeld zu mir steht? Juno ist am Freitag, am Samstag mit dabei. Und dann so gibt es noch ganz viele Freunde von mir.
Also,
wer macht denn überhaupt Musik in meinem Freund? Ich glaube, alle. Ich könnte alle jetzt aufzählen. Die machen alle irgendwie Musik.
Ja, Pete.
Ach so, Peter gibt es auch noch. Ja, klar, aber der wohnt ja ganz woanders, oder?
Ja, das muss ja nicht.
Die sehe ich alle. Wenn ich jetzt jeden aufzählen soll, den ich so ab und zu mal treffe oder sowas, dann ist schon, ist schon krass.
Ist eine Frage, die du eigentlich auch schon mal beantwortet hast, aber trotzdem interessiert mich das.
Ey, wenn ich schon bei Backspin bin, Shoutout an meine Jungs von Hamburg's Most Wanted. An JK, an Mirko, Bambam, Saidi. So, da sind wir doch schon mal. Hamburg connected.
Ich kenne dich ja wegen ODMG DIA.
Aha.
Und bin ja auch immer noch großer Fan von dem, was ihr da alle fabriziert. Übrigens auch großer Fan von Trailmix. Ich bin auch da in Hamburg.
Ich nicht.
Ich weiß, du spielst in Köln.
Mhm.
Trotzdem wird das eine geile Party. Aber mich interessiert es trotzdem, weil das ja einfach eine ganz andere Sparte an Musik ist, die du da machst. Und da machst du ja auch noch nie, also hast du noch nie ein Thema draus gemacht, dass das einfach voneinander entfernt ist. Aber fällt dir das schwer, mit den Jungs noch so eine Session zu machen und die Art von Musik zu machen, die ihr die letzten, weiß ich nicht, 10 Jahre irgendwie zusammen macht?
Wenn man das Album anhört, sage ich auf dem Album auch da eigentlich schon, dass was passiert ist. Also ich rede schon sehr, glaube ich, negativ oder eher in einem Fadenlicht von diesen Drogen, der Drogenkultur und so.
Mhm.
Auch jetzt auf dem Honka-Song, wo wir noch darüber reden, klingt es ja nicht so, als wäre es ein guter Abend eigentlich. Im Grunde genommen ist es eigentlich eher so Blackout-mäßig, aber ich glaube nicht, dass ich mich da verstelle. Ich glaube auch nicht, dass John sich da verstellt. Das ist einfach nur unser anderes Ding. Johnny macht seinen Stockmann-Kram, da geht es auch um so sag ich mal, um Themen, die so übers normale Leben sind, real-life-bezogene Themen, wie dann in meiner Mucke.
Ja.
Und nebenbei labern wir Scheiße. Ich erzähle, dass ich auf irgendwelchen Tabletten, die ich mir wieder reinschmeißen muss, weil der Doktor mir sie gibt, auf der Arbeit durchdrehe. Mhm. So, was halt auch irgendwo wahr ist, wenn ich irgendwie ein bisschen flippe oder so, das kommt schon vor. Also ist alles irgendwie, glaube ich, auch nicht gekünstelt. Johnny hat zu Hause bei sich so ein Schwert rumhängen einfach nur. Also Zweihänder-Shit ist auch nicht gelogen. So, das ist halt, da reden wir einfach nur unseren Meme-Kopf irgendwie. Weißt du, du kannst halt sagen, was du willst in dieser Musik. Und da gibt's keine großen Grenzen, die wir uns setzen können. Wenn wir jetzt Bock haben in einem Song, dass jemand Geschichten erzählt, ich erzähle darüber, wie ich innerlich zu einem Hellboy werde oder so und Johnny redet darüber, dass er in einer dunklen Höhle das Feuer erfindet, was weiß ich, Alter, dann ist das halt so. Dann ist das gerade in deinem Kopf drin, dann redest du darüber einfach, glaube ich, ja.
Nee, ich meine auch gar nicht, dass es nicht authentisch ist oder so.
Nee, aber das ist halt, glaube ich, einfach nur so ein, ich habe das mal in einem anderen Interview gesagt, ich glaube, so ODMGDIA ist einfach so ein Freundschaftsding.
Mhm.
Eigentlich sind wir nur ein großer Freundeskreis, der dann das sagen kann, was er will, ohne darauf zu achten, ob es jetzt großartig den Kern der Zeit trifft oder ob es irgendwie jetzt mega authentisch ist, ne, dass man, ja, und ich glaube, das ist schon authentisch. Wenn ich Johnny angucke, dann kann ich mir auch vorstellen, dass der Oberkörper frei in irgendeinem Wald steht, so, das ist schon,
absolut,
schon richtig und ich liege einfach irgendwo in der Ecke und rede mit Obdachlosen, weil ich wieder, ja, das ist einfach so.
Ihr müsst auch mal wieder zusammen auf Tour gehen, die Konzerte sind auf jeden Fall mal ziemlich, ziemlich nice.
Ja, jetzt sind beide gerade beschäftigt.
Du ja auch.
Ja.
Aber trotzdem, nee, ich fühle das auch voll. Und ich glaube, bei Alex hast du auch gesagt, dass, genauso wie du es gerade selber auch gesagt hast, dass ihr ja auch Themen, also dass ihr nicht sagt, oh mein Gott, Drogen so geil, sondern dass ihr auch irgendwie auf Stomp und dann irgendwie hier.
Samsa,
genau. Mhm. Auch tut auch voll weh, der Song, so jedes Mal, wenn ich den höre. Also,
ja.
So wie er wehtun soll. Also, ist ja auch nicht happy, lovey-dovey-Musik, die ihr da macht.
Ist dann genauso, auf der nächsten EP geht's ja weiter. Ja. Da ist dann Crows, dann kommt der Song mit Dizzy und danach ist dann der Uppers Downers, der eigentlich auch schon wieder dann das Ende.
Meistens auf diesen ganzen Chapter-Part waren es immer die ruhigen Songs, die ich am liebsten mochte.
Wow.
Also die anderen ballern natürlich auch rein. Aber. Jetzt habe ich eine Frage, bei der ich nicht weiß, ob du... Ja, ich frage sie einfach.
Also,
du setzt dich ja sehr viel mit Selbsthass und Suizidgedanken und allen anderen düsteren Themen irgendwie auseinander. Mich interessiert jetzt aber trotzdem, würdest du sagen, dass du über die letzten Jahre mit dem, was du durchgemacht hast und was du auch gelernt hast, vielleicht, dass du hoffnungsvoller geworden bist?
Boah, das ist kompliziert. Ich glaube nicht, hoffnungsvoll ist das, voller ist das falsche Wort. Ich glaube, ich hatte noch nie Hoffnung. So, ich kann gar nicht sagen, was das unbedingt heißt. Boah, das, Digga, wenn ich solche Aussagen bringe, das klingt immer so, als wäre ich so, als würde ich drüber nachdenken, dass ich der, dass ich das Schlimmste sagen muss, was geht. Aber nein, ich wollte, Hoffnung ist nicht unbedingt so mein Fokus, sondern einfach, dass es okay ist. Oder ich fahre ganz gut damit, dass es mir relativ egal ist. So. Nicht, ob ich jetzt da bin oder nicht da bin. Ich bin schon zurzeit relativ froh, dass ich da bin. Weil wär schon, ich wäre schon ziemlich dumm gestorben, wäre ich dann zu dem Zeitpunkt draufgegangen. Ist schon ganz gut, dass ich noch ein bisschen gelernt habe. Dann muss man nichts Negatives auf meinen Grabstein schreiben. Nee, keine Ahnung, ich kann es ja nicht sagen, aber es ist okay. Und das reicht mir. Es ist, wenn es sich so anfühlt, dass ich mir, wenn ich zurückschaue, denke, wie konnte ich so hardcore negativ von allem denken und auch von mir und auch von allen Leuten in meinem Umfeld? Dann ist es für mich okay. Wenn ich erstmal grundlegend, wenn ich das schaffe, hierher zu gehen und mit dir zu reden und ein Gespräch zu führen und überhaupt aus der U-Bahn zu steigen und den Weg zu gehen, dann ist das alles gut. Ich bin nicht auf halbem Wege umgedreht. Das heißt, ich wünsche mir einen weiteren Punkt als vor ein paar Monaten. Und dann ist doch gut, dann ist doch alles easy.
Das merke
Solange
ich
es
mir auch.
irgendwie funktioniert, ist doch cool.
Deswegen habe ich gerade so gehadert mit dieser Formulierung, weil ich wusste, dass du jetzt nicht sagen würdest, oh mein Gott, ja, bin so ein hoffnungsvoller, glücklicher Mensch. Aber ich habe halt trotzdem das Gefühl, wenn man dich ein bisschen verfolgt hat, dass da auf jeden Fall positivere Gedanken irgendwie gekommen sind. So.
Ich bin einfach, ja, positiv vielleicht nicht. Ich bin einfach cooler mit allem. Ich bin selber höflicher geworden, weil ich nicht mehr so. Guck mal, dieses Interview, was ich habe mit Alex Barbian, du hast vorhin selber angesprochen. Wow, wer ist dieser Junge? Total gekünstelt. Ich habe versucht, nett zu reden.
Ach
Weil ich,
so.
ja, klar. Weil ich's gelernt habe. Aber ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht nett. Frag mal alle anderen, die mit mir zusammengearbeitet haben von Universal, die im Raum waren, ob ich nett war zu denen. Ich habe die durchgehend angeschrien. Aber nach außen hin war immer so, ja klar, und ich bin total verständnisvoll, ein Scheißdreck. Und dann ist für mich halt so, solange ich jetzt cool mit allem bin, ich mit Leuten höflich rede und das ernst meine, ist das für mich schon mal die halbe Miete. So, keine Impulsstörung, keine Aggression, nicht das Gefühl, nicht da sein zu sollen. Das ist doch schon mal cool. Und eigentlich glaube ich, lebe ich aber trotzdem in der stetigen Angst, dass ich wieder an den Punkt geraten könnte, wo ich war. Und ich glaube, sich dem bewusst zu sein, dass dieser Punkt nicht weg ist, sondern immer noch wiederkommen kann und einfach die guten, wie sagt man das, gesunden Respekt. Ich habe einen gesunden Respekt vor meiner Krankheit. Und aber zurzeit sind wir koexistent. Ist ganz gut. Mach mal dein eigenes Ding. So, nicht mit mir gerade. Und das ist gut.
Ja, das lasse ich
Ja.
auch einfach mal so stehen. Und wir sind jetzt auch schon bei der letzten Frage beziehungsweise Doppelfrage. Du hast jetzt am Samstag.
Das ist schon die letzte Doppelfrage. Jetzt steht schon im Titel da so über Depression,
Ich
Borderline-Impulsstörung
darf ja die Caption schreiben.
und das VBT.
Wenn ich das nicht machen soll, dann mache ich das auch nicht.
Dann da so doxed Flair. Dann kriegen wir richtig viele Klicks.
Ja, sowieso alles, was mit Flair und Backspin zu tun hat, dann.
Wollen wir irgendwie ihn doxen? Okay, dann nicht.
Mach, was du möchtest. Das ist deine Plattform.
Nein, das ist nicht meine Plattform.
Also doch, ich stehe ja jetzt hier gerade
Nein.
nur das Podest, auf dem du gerne
Ich
arbeitest.
weiß doch gar nicht, wo irgendwer wohnt.
Ja, ich schon.
Ich weiß, dass Udo Lindenberg wohnt in einem Hotel hier in Hamburg.
Ja,
4 Jahreszeiten ist es nicht.
doch, ich glaube schon.
Echt? Okay.
Aber, oder? Doch, ich glaube schon.
Ja.
Kleiner Rich, ne? So, jetzt nochmal die letzte Frage hier. Ihr seid ja jetzt auf Tour.
Ja.
So. Und du hast aber schon häufiger mal gesagt, dass du den Live-Part ausblendest, beziehungsweise neben dir stehst, wenn du auf der Bühne stehst. Hast du trotzdem Bock darauf, live zu performen? Oder
Das
freust du
geht ja
dich
nicht
einfach
mehr.
nur auf die Fans, die da
Das geht ja nicht mehr.
sind?
Ich bin ja jetzt clear.
Ach so, du meinst, dass das man nicht so. Ja, okay,
Also ich
aber.
kriege keine Blackouts mehr. Das war aber schon krass. Also die letzten 2 Auftritte, die wir gespielt haben, im März, glaube ich, waren die, war schon abgefahren. Das war das erste Mal
Das so klar
nicht
mitzukriegen.
Drogen injiziert, vor allen Dingen. Und auch nicht irgendwie mit Blackout oder so. Das war schon krass. Also ich habe aber tierisch Schiss. Also das ist halt ein Bewusstsein. Wenn ich auf Koks oder so war, dann hält man sich ja sowieso für den König der Welt. Dann denkst du, das einfach der Mittelpunkt der Erde und so ein Scheiß. Und das ist mir ja im Nachhinein immer todesunangenehm gewesen, weil ich eigentlich ein kleiner, schüchterner Junge bin, der ja am liebsten nicht gesehen wird. Und so dann jetzt auf die Bühne zu gehen als dieser kleine Junge, der auch noch gekifft hat und dann mit zwei, also ich stehe dann ja auch ein bisschen super high, aber das sage ich dann ja auch, kein Plan, dann Hallo zu sagen und da stehen dann so viele Menschen, gucken dich an und dann denkst du, scheiße, jetzt musst du auch noch mit denen interagieren. Mhm. Und ich hasse Smalltalk, ich hasse alles. Weißt du, eigentlich würde ich am liebsten nur mein Set runterspielen und zwischendrin die ganze Zeit nur sagen, hey, ich weiß selber nicht, was ich hier tue, ist hoffentlich okay, sorry. Also, ich weiß es nicht, deswegen ist es ganz, ganz befremdlich für mich. Aber ich glaube, ich sag das auf der Bühne auch. Also ich stehe dann auch und sag so, ey, ich glaube, wir haben alle genau gleich viel Panik.
Ich glaube auch Fans von dir finden, also wissen das auch. Also ich meine, das ist, ne? Du machst ja jetzt auch nicht die Alpha-Musik da irgendwie auf der Bühne und erzählst, dass du der geilste Mensch auf der Welt bist.
So. Nee, eigentlich nicht. Nicht unbedingt. Und auch die Musik spiegelt ja auch ganz gut wider, dass alles, was ich da von mir selbst denke, auch, auch wenn ich mich mal für den krassesten halte, dass das dann schon entweder relativ sarkastisch gemeint ist oder grundlegend diese Aura hat von wegen, ich mach das, um euch ans Bein zu pissen. Und ach, keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Ist auf jeden Fall verrückt, auf der Bühne zu stehen. Ist auch ein ganz anderes Feeling. Mhm. Ich war Ewigkeiten nicht mit meiner Musik irgendwie unterwegs. Mhm. Ich habe Watch Me Burn nie live gespielt, bis auf jetzt im Frühjahr. Auch weil ich es nicht konnte. Und das war schon verrückt. Das ist doch eine andere Crowd. Also tatsächlich, ist eine Dazzo und 80 Crowd ist jetzt eine ganz andere als so ODM GDLA. Mhm. Bei ODM GDLA läufst du durch die Menge und wow, du riechst quasi in der Luft, was so alles in den Nasen verschwunden ist von den Leuten, die da sind, weil das ist halt schon eine Fuck-up-Musik und die wollen ja auch dann dazu fucked up gehen. Und das ist bei mir, glaube ich, nicht so. Die sind irgendwie nett zueinander. Das ist sehr komisch. Ja, ja. Also das ist ein anderes Umfeld irgendwie.
Also hast du Bock?
Ich habe schon Bock, ja. Aber ich hab Respekt. Mhm. Ich hab Angst davor. Aber ich mach das schon. Ja, Mann, wir haben sogar Autotune auf der Bühne. Wie so echte Neuzeit-MCs, Bro.
Also mit Umstellen währenddessen oder so die ganze Dinge?
Na, wie Umstellen?
Ich finde das immer so witzig, wenn ich glaube, es war letztens bei...
Meinst du, wir lassen die ganze Show auf einem einzigen Key? Wir bleiben auf einem Key und nein, jeder Song ist schief gesungen.
Wenn du halt in dem Song anfängst zu reden wegen irgendwas oder keine Ahnung, der Übergang, dann ist dieses Autotune noch auf der Stimme, aber halt nicht, also weißt
ja,
du,
ja, aber ich mache ja keine...
so mies funny, vor allem wenn das Leute sind, die halt nicht obviously so Autotune benutzen, sondern es ist halt für den Song irgendwie passend. So Beispiel Paula Hartmann, weiß ich nicht, ob die das irgendwas sagt.
Ja, doch.
So, und die hat auf dem Reeperbahn-Festival hat sie halt irgendwie schwarze SUVs, glaube ich, oder irgendeinen anderen Song gespielt. Und die ist ja jetzt nicht Autotune bekannt, so, sondern eher für ihre zarte, süße Stimme, die sie singt. Und die hat auf irgendeinem Song aber halt Autotune drauf und danach hat sie halt so damit geredet. Und ich muss halt so lachen, weil das einfach so komisch klang und halt nicht zu ihr passte irgendwie. Okay. Deswegen.
Ja, nee, wir lassen nicht die ganze Show auf einem Autotune-Key, es sind schon die richtigen und wir benutzen noch nicht viel. Also ich lasse das nur mitlaufen, weil ich kann die Songs alle singen. Also ich habe ja auch die ganzen anderen Konzerte, glaube ich, passabel gesungen. Ja. Und da habe ich ja auch, weiß ich nicht, viele Jahre investiert, dass ich lerne, ein bisschen zu singen, meine Stimme zu kontrollieren. Und dann, aber ich habe keinen Bock. Also ich will nicht am nächsten Tag komplett tot und heiser sein, weil wenn ich richtig singe, dann muss ich halt schon meine Stimmbänder strapazieren.
Ja, sehr.
Weil ich habe das nie gelernt. Ich gab niemanden, der mir gesagt hat, wie das geht. Ich mache einfach. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, mach ein bisschen, komm ein bisschen, Bruder, damit ich auch mal so Share machen kann. Mhm. Weißt du, das ist schon okay. Einfach um mir das auch ein bisschen zu erleichtern. So dumm das ist, aber das todesanstrengend. Also ey, ohne Johnny.
Ich bin nicht der Einzige, der
ohne Johnny ist auch todesanstrengend. Also Real Talk, das merkt ja, das ist ja bei Johnny jetzt genauso. Aber er hat noch so Tim dabei, als sein DJ Psasa spielt, noch die Instrumente ein bisschen mit, weißt du? Mhm. Ich stehe da einfach mit Laser und ich. Laser war bis vor ein paar Tagen im Krankenhaus. Der hat noch nicht einmal geübt. Ich selber habe noch nicht mal meine Setlist fertig. Also wir sind einfach ein Haufen Mülleimer.
Ja.
Und ich versuche da am Ende das Beste draus zu machen, aber ich glaube auch, davon lebt das irgendwie. Also ich bin nicht gut organisiert, ich habe kein großes Team, alle aus meinem Team sind meine Freunde. Ich will gar nicht mit anderen Leuten arbeiten, außer mit meinen Freunden. Mhm. Ich habe fürs Album Initiative Musik beantragt, ich habe es bekommen, ich habe mich einfach privat da angemeldet, weil ich dachte, fuck it, ich habe keinen Bock, irgendwen zu fragen und habe da einfach als Timo hingeschrieben, habe mir helfen lassen von einer Freundin, das zu machen. das, also so, scheiß drauf. Ich habe keinen Bock, mir ein großes Team zu suchen, das nur da ist, um für mich zu arbeiten, weil sie es sollen und weil ich sie beauftragt habe. Also alles, was passiert, ist irgendwie so, keine Ahnung, meine Musik lebt, glaube ich, einfach nur von mir und meinem Freundeskreis. So, ja. Und ein paar mag ich nicht, aber ich bin trotzdem nett zu denen, ich bin ehrlich. Ich glaube, das wissen sogar die Leute. Und nach außen hin bin ich immer noch lieb zu jedem. Ja. Nein, Quatsch. Kein Plan. Ich kann es dir alles nicht sagen. Ich mache einfach Mucke. Und die meiste Zeit sitze ich vor meinem Computer und mache meine Musik da. Ja. So, ich weiß nicht, ob ein paar Leute gesehen haben. Also ich streame manchmal mit Kiko oder so. Oder streame alleine einfach, schmeiße irgendwann an. Und da, genauso wie ich da sitze und mit den Leuten rede, mache ich auch überwiegend meine Musik. Ja. Setze meine Kopfhörer auf und verarbeite meine Gefühle vor meinem Computer und freestyle irgendwas da rein, was mir gerade auf dem Herzen liegt.
Ich glaube, das ist auch genauso angekommen. Und ich finde es schön, dass du Bock hast auf live, dass du Respekt davor hast, dass du Angst davor hast, oder dass du auch Bock darauf hast.
Ja, ich habe bestimmt keine Lust.
Das war auch mal anders. Hast du auf jeden Fall so geäußert.
Ja, definitiv. Also es gab eine sehr lange Zeit, wo ich auch vor den Auftritten mit einer sehr, sehr biederen Miene rumgelaufen bin und meinte, ich will die Scheiße nicht und ich kann das gerade nicht und es ist zu viel, ich will keine Menschen sehen, ich hasse jeden, der da ist. Also da war ich ja richtig anti. War schon ekelhaft.
Deswegen finde ich schön, dass das jetzt schon so ein, doch ist schon eigentlich ganz liebes Publikum und macht Spaß und ist natürlich aufregend, aber ist irgendwie ein wholesome Moment dann auch danach, wenn du irgendwie erzählst, dass da Leute irgendwie deine Hooks lauter mitschreien als dein, als du dich selber irgendwie gerade hörst oder so. Das sind ja auch einfach schöne Momente.
Aber es war einfach auch früher dann immer die Angst, weil ich einfach wusste, ich bin gleich weg und ich krieg davon nichts mit. Und eigentlich ist es für mich ein anstrengender Tag, nachher irgendwo im Hotel zu liegen oder so. Und das vielleicht zu verarbeiten, dass ich gerade mich wieder ausgeblendet habe und nicht weiß, was eigentlich knapp eine Stunde lang passiert ist an dem heutigen Abend. Und das ist dann schon... Ich habe einfach Schiss gehabt früher. Ich hatte Panik, ich wusste nicht, was passiert. Ich wusste nicht, ne? Und ich bin ja auch oft forsch geworden gegenüber Johnny und Tim und so. Also sehr häufig, weil ich mich nicht kontrollieren konnte und so einen Scheiß. Also ich war schon krass nicht tragbar. Und wenn ich jetzt hier sitze und mit denen ein vernünftiges Gespräch führe auf einer Ebene, wo wir alle Menschen tolerieren und so irgendwie, dann ist doch alles gut.
Ja, ich kann es nur so unterschreiben. Und ich finde es echt schön, dass das jetzt irgendwie was geworden ist. Das war auch tatsächlich meine letzte Frage an dich.
Okay.
Deswegen, wenn du noch irgendwas gerne sagen möchtest, beziehungsweise noch mehr Shoutouts geben willst oder über neue Projekte sprechen oder nochmal darauf aufmerksam machen, dass man dir folgen, deine Musik speichern sollte, damit das auch andere Leute irgendwie finden.
Das Todesunfair von dir, dass du jetzt einfach alles aufgezählt hast, was ich jetzt hätte machen können.
Und
wenn ich es jetzt mache, weißt du, dann denken alle so, ja, mach da jetzt nur, weil sie es vorgegeben hat. Ich gebe keine Shoutouts. Alle Menschen, die mich kennen, sind natürlich gegrüßt. Schön, dass es euch gibt. Und alle Menschen, die ich nicht kenne, auch schön, dass es euch gibt. Wenn ihr Arschlöcher seid, fickt euch. Und neue Projekte, keine Ahnung. Mein nächstes Album ist geplant. Ich sag nicht viel, außer dass es Anfang nächsten Jahres starten wird. Bis dahin gibt's noch ein paar Singles. Ich habe noch einige Sachen zu Hause rumliegen. Kommt zu den Auftritten. Köln ist ausverkauft am 4.11. Aber am 8.12. können wir uns gerne in Berlin sehen. Hier hört ihr es zuerst. Am 8.12. hat auch AT Geburtstag. Das heißt, wir werden seinen Geburtstag feiern. Kommt vorbei, bringt mir Geschenke mit, weil scheiß auf AT. Und dann, was hast du noch für Sachen gesagt?
Dass Leute deine Musik speichern sollten, damit andere Leute das auch sehen.
Genau, speichert meine Musik, damit andere Leute das auch sehen. Packt meine Musik in Playlisten, hört meine letzte EP Stereo Out, hört auch 80s Sachen, auch wenn ich ihn gerade beleidigt habe, hört auch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel Mariah Carey oder sowas. Bald ist wieder Weihnachtszeit, wir können auch anfangen wieder... wie heißt dieser Song noch? Last Christmas zu spielen.
Wham!
Genau, das war Radio 93, heute auf 74.fm. Wir hören uns nach dem nächsten Block, in dem wir Mark Forster und Andreas Burani spielen. Einen schönen Abend noch, auf Wiederhören, folgt mir auf Instagram. Backspin. Podcast.